und Schwänen ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Weidmannsheil, Christian.
Weidmannsheil, Bene.
Heute haben wir ein ganz unschönes Thema, bei dem es mir immer noch eiskalt den Rücken hinunterläuft.
Ja, zwei Wilderer haben nicht nur gewildert, sondern zwei Wilderer haben auch gemordet. Nämlich zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz. Sie kamen aus dem Saarland. Und das, was die Polizei über die Medien jetzt so nach und nach herausgibt an Ermittlungsergebnissen, lässt einen wirklich erschaudern vor Schrecken und sich die Frage stellen, was tun wir und was können wir überhaupt tun, dass so etwas nie wieder passiert.
Wir haben einige Informationen, wie du gerade schon gesagt hast, mittlerweile erhalten von der Polizei. Ich habe mich auch mal da so ein bisschen in dem Umfeld umgehört, um da noch für mich so ein bisschen als Journalist Licht ins Dunkeln zu bringen. Es ist noch nicht alles ermittelt und deswegen wollen wir auch gar nicht zu diesen aktuellsten Ständen, die immer mehr bekannt werden aus dieser Gräueltat, die dort passiert ist, darüber reden, sondern wir wollen das Thema eigentlich mal nutzen, um grundsätzlich über Wilderei zu sprechen. Denn wenn viele glauben, dass das ein Relikt vergangener Zeiten ist, der muss korrigiert werden. Denn es fängt schon in einigen Revieren, die wir kennen oder auch schon bejagt haben, mit den sogenannten Schlingenstellern an, was natürlich tierschutzmäßig auch absolut widerlich ist, weil die Tiere grausam dort zu Tode kommen. Aber es ufert auch aus, wie jetzt zuletzt in Kusel erlebt, in Polizistenmorde.
Ja, ich habe ja in meinem Buch Der kleine Jägerknigge auch einige Dinge geschrieben, wo Jäger auch selbst gewildert haben. Hier hatten wir es mit Leuten zu tun, die mal vorgegeben hatten, Jäger zu sein. Tatsächlich hatten sie weder einen Jagdschein noch eine Waffenbesitzkarte und das ist gut so. Aber wir Jägerinnen und Jäger sind vielleicht auch manchmal ja zu sehr mit Laissez-faire beschäftigt, als dass wir Dinge auch miteinander besprechen, um schon den Tendenzen im kleinsten Umfange entgegenzutreten. Wenn wir also Regelverstöße, die diesbezüglich irgendwo einhergehen, sehen, dann sollten wir das nicht einfach so belächeln, sondern dann sollten wir das ernsthaft verfolgen, ernsthaft auch miteinander darüber reden, aber auch über unsere eingerichteten Verbindungsleute in die Verwaltung, die Kreisjägermeister, darüber sprechen, damit so etwas stattfindet. Denn es sind ja verschiedene Institutionen mit dem Jagd- und Waffenrecht beschäftigt. Da gibt es die Waffenbehörde in den Städten, selbstständigen Gemeinden und Landkreisen. Dann gibt es die Jagdbehörden in den Landkreisen. Also da gibt es manchmal eine Identität, aber nicht immer. Dann gibt es die Polizei als allgemeine Ordnungsbehörde, die dafür sorgt, dass Gesetze eingehalten werden, die dann mit der Staatsanwaltschaft, also vierte Behörde im Skat, dann dafür sorgt, dass Strafverfolgung stattfindet. Aber hier geht es ja nicht primär um Strafverfolgung, sondern um Strafvermeidung, um die Vermeidung von Straftaten, also um die Präventionsarbeit. Und ich meine, es fehlt eine Zusammenarbeit zwischen der Ordnungsbehörde, der Waffenbehörde, also Ordnungswaffenbehörde und der Jagdbehörde mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Jägern und denjenigen, die eben auch im Waffenbereich unterwegs sind, das heißt die Waffenhändler, aber auch die Schießoffiziere der Schützenvereine, Schützengilden, die eben ihre, ich sag mal, Schweine am Gang alle kennen. Und inzwischen gibt es das Nationale Waffenregister. Ist ja schön, dass alles registriert ist, aber was ist denn die Folge? Was macht man denn mit so einem Register? Man kann ja inzwischen immer nachvollziehen, woher die Waffe kommt. Was bringt es einem? Cui bono, fragt der Jurist, wenn er dann nach irgendwelchen Motiven fragt. Also wem nützt es? Und dieses Nationale Waffenregister kann nur dann von Nutzen sein, wenn man daraus eben in der Prävention die Arbeiten vornimmt, die illegalen Waffenbesitz in irgendeiner Form und illegalen Munitionsbesitz verhindert. Das bedeutet für mich, dass man bei jedem, der seinen Waffenschein, seine Waffenbesitzkarte verliert, also entzogen bekommt, auch wirklich nachforscht unverzüglich, was mit diesen Waffen passiert. Dass auch geguckt wird, wer ist denn derjenige, der die Waffen übernimmt? Oder läuft das alles über den Handel? Oder läuft das über die Waffenbehörden? Was ist denn mit Altbeständen von Waffen, von Rentnern, von also jagdlichen Rentnern, die nicht mehr auf Jagd gehen, haben die überhaupt noch ein Bedürfnis? Was ist denn mit Menschen, die sterben und ihre Waffenbestände hinterlassen? Auch da müsste unverzüglich nachgesehen werden und auch Fakten geschaffen werden, was mit diesen Waffen passiert, dass diese Waffen dann wirklich an Berechtigte übergehen, dass diese Waffen möglicherweise entsorgt werden, dass Munition entsorgt wird. Auch da wartet man aber, bis irgendjemand irgendetwas bringt. Und wenn dann ein Erbe eines legalen Waffenbesitzers die Waffen zur Polizei bringt, dann wird dann der Erbe häufig auch noch mit einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz überzogen. Also steht er vor diesem Berg Waffen und Munition und weiß gar nicht, was damit zu tun ist. Also die Intention des Waffenrechts ist ja, möglichst wenig Waffen in der Bevölkerung zu haben und erst recht gar keine Waffen in der Hand von Nichtberechtigten zu haben. Null Waffen in der Hand von Nichtberechtigten. Null. Und um das zu erreichen, muss man eben aus dem Nationalen Waffenregister und den dafür zuständigen Behörden und als dritte Säule die legalen Waffenbesitzer, die in diesem Umfeld unterwegs sind, die also zum Beispiel Waffenhändler sind, die Büchsenmacher sind, die in den Schützenvereinen aktiv sind, aber auch bei den Jägern aktiv sind, die muss man zusammenbringen, um gemeinsam die Pappenheimer auszusortieren, zu sehen, wo sind Waffen, wo ist Munition in der Bevölkerung, die da nicht hingehört. Und auch in der Frage des Bedürfnisses, das ja geklärt werden muss, wenn es um die Überprüfung geht, reicht einfach nur vorzulegen einen Jagdschein als Anreiz oder muss man auch wirklich darlegen, dass man auf Jagd geht? Denn es gibt viele, die eben nicht mehr auf Jagd gehen und ihre Knarren zu Hause rumliegen haben oder im Waffenschrank haben, Munition genauso, damit aber gar nichts mehr anzufangen wissen. Also ich glaube, wir müssen eine bessere Verzahnung haben von Staat, Verwaltung und den mit Waffen umgehenden Personen in irgendeiner Form. So ähnlich wie wir das mit dem Kreisjägermeister haben für die jagdlichen Zwecke, sollte das auch für diese waffenrechtlichen Dinge eingerichtet werden, damit man auch einen engen Informationsaustausch hat. Und dazu heißt es natürlich auch, dass wir untereinander als Jägerinnen und Jäger unsere Informationen miteinander teilen und nicht den Nachbarn als Feind sehen. Das fängt ja schon an, dass man sagt, das Nachbarrevier ist feindlich.
Ja.
Ja, das sind keine Feinde. Genau wie man Wild nicht bekämpft. Wir wollen weitgerecht jagen und wir müssen auch miteinander so umgehen, dass es weitgerecht ist. Und Weitgerechtigkeit bedeutet eben, dass man für Wild, Landschaft, Landwirtschaft, Natur und Umwelt das Bestmögliche herausholt. Und das holt man nicht heraus, indem man sein Revier am besten noch ablappt und dafür sorgt, dass kein anderer sein Wild, das ja herrenlos ist, dann bejagt. Sondern wir brauchen eine neue Form der Kommunikation miteinander, so wie das die Weitgerechtigkeit tatsächlich erfordert.
Ganz kurz nochmal zu den Hintergründen, warum du jetzt quasi so eine Schnittstelle ja forderst. Im besagten Fall in Kusel, wo die zwei Polizisten ermordet wurden, ist es ja so gewesen, dass der mutmaßliche Täter einen Jagdschein besessen hat, mehrere Reviere auch bejagt hat, immer wieder eins verloren hat, dann auch den Jagdschein verloren hat und seine Waffenbesitzkarte abgeben musste. Der mutmaßliche Täter hat dann seine Waffen übertragen an jemand anderen, hatte aber ganz offensichtlich noch Zugang zu diesen Waffen. Was rätst du denn Jägerinnen und Jägern, wenn jetzt jemand auf die zukommt und sagt, hier kannst du mal für eine gewisse Zeit auf meine Waffen aufpassen, ich habe gerade die waffenrechtliche Zuverlässigkeit verloren?
Also es wird ja zum Teil leichtfertig mit Waffen umgegangen. Also solche Fälle hatten wir ja schon öfter, wo also ein unberechtigter Zugang zu Waffen hatte. Das ist also beispielsweise ein Arbeitgeber, dem man den Jagdschein entzogen hat und die Waffenbesitzkarte widerrufen hat, der sagt dann zu seinem Mitarbeiter, hör mal zu, ich habe hier noch Waffen, die übergebe ich dir jetzt mal, die musst du mal bei dir in die WBK eintragen und wenn ich die brauche zur Jagd, dann hole ich mir die ab. Oder solche Waffen werden dann mal gestohlen. Man fährt auf Jagd und zeigt dann einen Diebstahl an, weil sein Auto aufgebrochen worden ist, da ist dann eine Fensterscheibe eingeschlagen. Und auf dem Rücksitz befanden sich zwei Waffen, weil man gerade pinkeln war. Und gerade in diesem Moment sind diese Waffen dann gestohlen worden. Oder Freunde, die einen Jagdschein haben, oder die Eltern, Großeltern von Freunden, die einen Jagdschein haben. Kannst du mal eben hier unterschreiben, das darf man alles als Waffenbesitzer nicht, auch wenn man schon alt ist. Und wir wollen doch nicht, dass der Staat uns in alle Einzelheiten unseres Lebens hineinfunkt und wir jeden Tag Besuch bekommen von Big Brother, der uns hier überwacht oder vom Ordnungsamt, die hier unsere ordnungsgemäße Lagerung von Waffen und Munition überprüfen. Und deshalb müssen wir Jäger und Waffenbesitzer enger zusammenrücken und enger zusammenstehen miteinander und die faulen Eier, die wir irgendwo haben, aussortieren, damit eben so eine Überlassung an Dritte nicht geschehen kann. Und wenn man eben Waffenüberlassungen an Dritte hat, quasi an Strohmännern und Strohfrauen, Strohleute, die da irgendwo eingesetzt werden. Das haben wir ja auch schon jagdlich erlebt, dass dann Jagden gepachtet werden von Menschen, die vornehmlich viel Geld haben, aber überhaupt gar keine Kohle haben, sondern nur als Strohleute diesen Pachtvertrag fingieren sollen. Da muss man wirklich aufpassen, diese Menschen, so wie hier diese beiden Mörder, entwickeln ein hohes Maß an krimineller Energie. Und wenn man sich das mal so ansieht, da gab es eine Insolvenz, da gab es illegalen Handel, da gab es Waffenbesitzkarten und Yachtscheinentzug, da gab es Straftaten, da muss man natürlich bei solchen Leuten ganz besonders hinsehen. Und wenn jemand so viel wildert, wie das hier geschehen ist, dann hat es sicherlich auch schon den einen oder anderen gegeben, der so einen Verdacht mal geäußert hat. Und dann ist eben auch die Frage, haben wir die richtigen Strukturen, dass solche geäußerten Verdachtsmomente dann auch an die richtigen Stellen weitergegeben worden sind? Wir brauchen keine strengeren Gesetze. Wir brauchen nur eine vernünftige, zielgerichtete und effektive Umsetzung der Gesetze, die wir jetzt haben. Und dafür ist einfach eine bessere Zusammenarbeit von Behörden und von Leuten, die die Kenntnis haben, erforderlich. Und das Ganze auf einer Vertrauensbasis. Und zwar nicht so, dass man gleich losgeht und mit irgendeiner Information, die man bekommt, das nächste Strafverfahren einleitet, das nächste OWI-Verfahren einleitet, das nächste Verwaltungsverfahren zur Entziehung einer jagd- und waffenrechtlichen Zuverlässigkeit einleitet, sondern dass ein von Vertrauen bestimmtes Verhältnis besteht zwischen Legalwaffenbesitzern und Staat, um ganz offen über Dinge zu sprechen, die dann der Staat überprüfen kann und im Zweifel nicht nur ahnden, das ist ja immer so die Frage, was hat die Polizei, was hat der Staat für eine Aufgabe? Auf der einen Seite natürlich die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, von Straftaten, also als Strafe, aber im Wesentlichen hat ja auch wiederum die Strafe das Motiv der Prävention, dass nämlich morgen solche Dinge nicht wieder passieren. Und ich glaube, man muss vor der Strafe hier ansetzen in der Prävention, dass man also es nicht erst zu einer Straftat kommen lässt, sondern vorher durch Informationsaustausch zwischen den vorhin gesagten im Waffenbereich organisierten und kenntnisreichen Leuten und den staatlichen Stellen andererseits auch wirklich einen Informationsaustausch regelmäßig zu bekommen. Ähnlich wie wir das bei den Jägern haben. Wenn jemand bei der Kreisjägerschaft seine Jägerprüfung macht, dann wissen die Leute über den Kreisjägermeister, der sich vorher schon mal so ein bisschen umgehört hat, was da für Leute die Prüfung machen wollen. Und dann bestehen sie die Prüfung oder auch nicht.
Ja.
Und so etwas wie so ein Kreisjägermeister bräuchten wir eigentlich aus Waffenhändlern, Büchsenmachern, Jägern und Schützenvereinen.
Genau, das ist das eine, was du sagst, was wir brauchen. Dann sagst du aber definitiv, das möchte ich nochmal herausstellen, dass es schwarze Schafe sind, die bei den legalen Waffenbesitzern vorhanden sind, die wir aber klar herausstellen müssen und auch melden müssen. Ganz wichtig. Du sagst aber auch, wir haben Waffengesetze, die ausreichend sind, weil einige Stimmen gerade in den sozialen Netzwerken natürlich als erstes wieder laut werden, ja, wir brauchen eine Waffenrechtsverschärfung.
Klar, das sind immer diejenigen, die die Gesetze nicht kennen. Das ist ja am einfachsten, eine Gesetzesverschärfung zu fordern. Aber wie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens ist es auch im Waffenrecht so, dass wir keine Verschärfung der Gesetze brauchen, sondern nur eine effektive Umsetzung der Gesetze. Und dafür muss man sich einfach als verschiedene Behörden miteinander und aufeinander abstimmen.
Ja.
In Niedersachsen ist man auf dem Weg dahin. Wie ich gehört habe, will man nun dieses Auseinanderfallen von Waffenbehörde und Jagdbehörde aufheben und will das zusammenbringen. Das ist ein Punkt, der schon mal so in diese Richtung geht. Aber insgesamt bringt es nichts, eine Behörde zusammenzulegen, sondern einfach einen aktiven Informationsaustausch zu haben. Und wie gesagt, die Folgen aus dem Nationalen Waffenregister und die Erkenntnisse aus dem Nationalen Waffenregister tatsächlich in effektives Verwaltungshandeln umzusetzen. Und dafür muss man Vertrauen schaffen. Auch Vertrauen zwischen den Ordnungsbehörden und den Waffenbesitzern. Wenn es kein Vertrauen gibt, wie jetzt in vielen Fällen, wo man eben dann zur Ordnungsbehörde oder zur Polizei geht und sagt, hier sind Waffen, gucken Sie mal, ich habe hier eine Sporttasche mitgebracht von meinem Opa, der ist gerade gestorben. Und dann bekommt der Überbringer ein Strafverfahren an die Backe genagelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil er die Waffen aus dem Schrank rausgenommen und zur Polizei gebracht hat, dann ist das keine vertrauensfördernde Maßnahme, sondern das schreckt eher davor ab, sowas zu machen. Und wir brauchen auch wirklich eine Amnestie für Leute, die also Waffen irgendwo abgeben bei der Polizei. Wir brauchen eine Amnestie für Leute, die Munition abgeben. Und wir brauchen auch wirklich so Sammelstellen. Das müsste man organisieren, auch mit dem Handel, mit Büchsenmachern, dass eben Munition, die nicht mehr benötigt wird oder übermorgen wahrscheinlich dann durch irgendwelche Vorschriften als schädlich eingestufte Munition.
Stichwort Bleiverbot.
Ja, überlegt mal, wie viel Millionen Schuss dann irgendwo rumliegen, die kein Mensch mehr gebrauchen kann. Also auch da brauchen wir eine Möglichkeit, diese Munition anzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Das ist ja ein staatliches Interesse, dass diese Munition vom Markt kommt. Die Polizistin ist ja mit Schrot auch erschossen worden. Und je weniger Munition im Umlauf ist, desto weniger kann natürlich geschossen werden. Andererseits ist das andere Problem, dass wir ja keine geschlossenen Grenzen haben. Und wenn du dir anguckst, woher auch diese Optiken stammen, dass du dir heute fertige Militäroptiken montiert auf deinem Gewehr irgendwo im Ausland beschaffen kannst, ohne diese strengen Maßstäbe, dann bringt auch das mit der europäischen Feuerwaffenrichtlinie erstmal nichts, wenn sich nicht alle daran halten und wenn man nicht wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgt und jeder Partikularinteressen irgendwo in den Vordergrund stellt. Es muss eben so sein, dass auch der illegale Waffenmarkt erheblich kontrolliert wird. Und nach Osten hin insbesondere ist so viel offen. Das, was wir hier haben, sind Jagdwaffen und eine Flinte. Es sind Maschinengewehre, Maschinenpistolen am Markt. Es sind großkalibrige Militärwaffen am Markt, die man auf dem Schwarzmarkt kaufen kann. Da kommt so viel aus dem Ausland hier rüber, was mir schon gezeigt worden sind. Bodenfunde, die irgendwo ausgegraben werden. Irgendwelche Reichsrevolver, irgendwelche Pistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, irgendwelche Maschinenpistolen, die in der Hand von wirklich, ich will sie nicht so im Einzelnen beschreiben, aber Menschen liegt, die keine waffenrechtliche Zuverlässigkeit besitzen.
Ja.
Davor habe ich eine riesige Angst. Und hier ist es ja ganz genauso. Es geht hier nicht um zwei Legalwaffenbesitzer, sondern es geht hier um Menschen, die Waffen besessen haben, illegal. Und wieder wird gerufen, wir brauchen eine Waffenrechtsverschärfung. Das Waffenrecht würde diese Menschen gar nicht erreichen,
ja,
sondern nur im Sinne des Strafrechts dafür sorgen, dass sie bestraft werden dafür. Die haben schon x Strafen bekommen, die schrecken aber nicht ab. Also brauchen wir eine effektivere Umsetzung der waffenrechtlichen Vorschriften, um insbesondere den illegalen Waffenbesitz einzuschränken, deutlich zu reduzieren. Und dazu brauchen wir eine Zusammenarbeit der Leute, die es kennen, mit den Leuten, die die Möglichkeiten haben, diese Erkenntnisse umzusetzen. Und wir brauchen Vertrauen zwischen Legalwaffenbesitzern und den Behörden, um eben diese Informationen auf vertraulicher Ebene auch weitergeben zu können.
Das hast du jetzt rechtlich sehr schön erläutert. Hattest du persönlich auch schon mal Kontakt zu Wilderern?
Ja.
Was rätst du denn allen Jägerinnen und Jägern, die selber Kontakt zu Wilderern haben?
Den Kontakt abzubrechen. Diese Leute nicht einzuladen zu irgendwelchen gesellschaftlichen, also jagdgesellschaftlichen Veranstaltungen wie Drückjagden oder sowas oder auch in ihr Revier, dass sie dadurch kennenlernen und dann übermorgen dort wildern, sondern vielleicht auch jemanden ins Vertrauen zu ziehen, wie jemanden, wie den Kreisjägermeister, um darüber zu sprechen. Zu mir kommen nun die Leute dann als Wilderer, wenn sie dann erwischt worden sind, um sich verteidigen zu lassen. Wobei ich nicht Mörder verteidigen würde, um das mal ganz klar zu sagen. Leute, die aber jetzt die Grenzen nicht genau kennen oder denen es nicht so wichtig ist, die habe ich natürlich auch schon verteidigt. Vielfach wird da auch dort mit zu großem Kaliber vorgegangen bei kleineren Verstößen. Ich glaube, dass wir mit großem Kaliber umgehen müssen bei großen Verstößen und gemeinsam diese schwarzen Schafe aussortieren müssen, die eben, und das ist ja auch eine Warnung an alle, die Leuten, die Waffen zur Verfügung stellen, die sie nicht haben dürfen. Das heißt, der Legalwaffenbesitzer, und das hatten wir ja auch bei verschiedenen Amokläufen und so, die dann diese Waffen besorgt haben, die sind ja nachher eben wegen Beihilfe zum Mord und sowas dran. Das ist die eigentliche Gefahr und das darf man nicht unterschätzen. Seine Waffe darf man nicht in fremde Hände geben und erst recht nicht irgendwie dauerhaft überlassen, damit da Schindluder getrieben wird. Und das gilt auch für Munition. Vielfach wird das alles leichtfertig abgetan und derjenige, der die Gefahren nicht kennt, der geht natürlich locker darüber hinaus und sagt, ach, was willst du eigentlich, so schlimm ist das schon nicht. Aber wenn es dann hinterher passiert ist, dann will es keiner gewesen sein. Und deshalb müssen wir einfach als Jäger die uns per Gesetz auferlegten Vorschriften peinlich genau einhalten. Denn Diese Leute, die sie nicht peinlich genau einhalten, schaden all denjenigen, die sie einhalten. Ja. Und am Ende werden die Gesetze noch schärfer, am Ende werden die Kontrollen schärfer und unangenehmer. Und derjenige, der mal einen leichten Lapsus begeht, weil er mal einen Schuss Munition in der Hosentasche hatte, wo er nicht hingehört, der wird dann ans Kreuz genagelt, weil die anderen eben durch ihre massiven Verstöße, durch Überlassen von Waffen und Munition an Dritte, für die Verschärfung nicht nur der Gesetzgebung, sondern auch der Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis gesorgt haben.
Also, du sagst grundsätzlich, darf man heute gar nicht mehr sagen, ne? Melden macht frei, oder darf man das noch sagen?
Das kennen wir ja von der Bundeswehr, dass wir immer Meldung machen mussten. Nein, ich glaube nicht, dass es richtig ist, alles irgendwie an die Obrigkeit zu melden. Da gibt es dann ja auch den Spruch, geh nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.
Richtig.
Aber wir Jäger untereinander müssen den Informationsaustausch haben. Wir haben unsere Heringleiter, wir haben unsere Kreisjägermeister, Vertrauenspersonen erster Güte. Und mit denen kann man darüber mal reden. Auch informell und ohne dass gleich ein Verwaltungsvorgang angelegt wird. Und ich meine, so etwas wie die Kreisjägermeister, diese Institution hat sich bewährt. Die sollten wir auch fürs Waffenrecht parallel einführen, wo wir dann die Schützenvereine, Büchsenmacher, Waffenhändler und eben auch die Jäger dazu nehmen, damit es da eine Person gibt, die das Vertrauen dieser Menschen hat, aber auf der anderen Seite eben auch den kurzen Draht in die Verwaltung.
Ich fand das hochinteressant, was du gesagt hast, Christian. Ich habe es auch jetzt mal verstanden, die ganzen rechtlichen Hintergründe dabei. Einige deiner Berufskollegen können das nicht so gut wie du, aber deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ja, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Ein ganz furchtbares Thema, über das wir heute gesprochen haben. Aber mir ist nochmal am Ende dieser Sendung wichtig zu sagen, dass es keine von uns waren. Wir Jägerinnen und Jäger sind zu einem allergrößten Teil gesetzestreue, legale Waffenbesitzer, die so etwas niemals zulassen würden. Und an dieser Stelle können wir auch nochmal sagen, dass unsere Gedanken natürlich den Opferfamilien gelten. Und ja, was hast du noch zu sagen?
Es gibt kriminelle Menschen. Es gibt Menschen, die nicht rundlaufen, geistig, seelisch, wie auch immer. Sonst hätten wir keine Straftaten, sonst hätten wir keine Sexualstraftaten, sonst hätten wir nicht Menschen, die immer mehr wollen. Guckt euch diese Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche an. Diese Pädophilen, das sind alles ja Dinge, die fehlgeleitet, fehlgesteuert sind. Und keine Berufsgruppe ist frei davon, solche Menschen in ihren Reihen zu haben. Wir sind ja als Jäger nicht bessere Menschen als Prediger oder Pfarrer.
Nur ein bisschen.
Ja? Also das, was dort passiert, kann eben bei uns ja morgen auch wieder passieren. Und deshalb ist wichtig, aufeinander Acht zu geben, miteinander zu reden und die schwarzen Schafe wirklich rechtzeitig auszusortieren, damit sie nicht die ganze Herde anstecken.
Ja, schönes Schlusswort. Wir wollen aufstehen, aufeinander zugehen. Christian, nochmal ganz herzlichen Dank. Ein Schmunzler zum Ende sei uns verziehen. Aber wir haben eben Freude daran, euch bestmöglich zu informieren und euch auf dem Laufenden zu halten. Bis zum nächsten Mal.
Passt auf euch auf, passt auf die Mitjäger auf und lasst euch trotzdem die Freude an Natur, Wild und Jagd nicht vermiesen. Weidmanns Heil.
Und Horridor.
Teppe und Schwänen ob Jacht ist eine Produktion der Jagdmedien des Niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, JP Sauer und Sohn, Liemtke Wärmebildoptik und Land Rover.